Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema wird schon angesagt. Eine überfordernde Ermutigung. Es geht um Beziehung heute. Und Beziehungen, die können ja manchmal sehr herausfordernd sein. Und man spricht ja von Beziehungsarbeit. Das heißt, Beziehungen müssen manchmal sehr bewusst gestaltet werden. Und manchmal ist das Arbeit, manchmal ist es auch ein Knochenjob. Wir haben einen Text aus dem Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat, an den zweiten. Und dieser Brief hat eine sehr lange Vorgeschichte. Und der Text, den wir gleich anschauen, wo es um diese Beziehung geht, er steht ganz am Ende. Es sind die letzten drei Verse in diesem Brief. Und da spielen aber diese ganze Vorgeschichte eine Rolle. Und die würde ich mit euch mal kurz skizzieren. Diese Beziehung, die Paulus zu den Christen, zu der Gemeinde in dieser Hafenstadt Korinth hatte. Da wird uns beschrieben, dass Paulus diese Gemeinde gegründet hat. Er kam auf seiner zweiten Reise dorthin. Dort sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Er ist 1,5 Jahre in der Stadt geblieben, was für ihn eine sehr, sehr lange Zeit war. In der Zeit ist die Gemeinde gewachsen und dann ist er abgereist nach Ephesus und hat in Ephesus erfahren, in der Gemeinde in Korinth gibt es richtig große Probleme. Menschen leben unter aller Kanone. Sie haben Probleme, wie sie miteinander umgehen, ethische Dinge, die da irgendwo völlig quer liegen. Und manche finden das auch noch richtig gut als Christen. Und dann schreibt Paulus einen Brief, der nicht mehr erhalten ist. Und er schreibt jetzt in diesem Brief, dass sie dort einschreiten sollen, dass sie doch auch für Klarheit sorgen sollen. Die Gemeinde antwortet mit einem Brief, der auch leider nicht erhalten ist. Diese Briefe klingen dann in einem späteren Brief alle an, wo sich Paulus darauf bezieht. Und in diesem Brief wird wohl geschrieben, Paulus, es ist noch viel schlimmer, als du gedacht hast. Und dann kommt Besuch aus Korinth, aus dieser scheinbar Hausgemeinde der Chloe, so klingt's an. Und sie berichten ihm, Paulus, wir haben richtig Zoff in der Gemeinde. Da gibt's unterschiedliche Gruppen, die gar nicht mehr miteinander wollen. Die einen sagen, wir haben uns direkt auf Paulus zu berufen. Er ist der Beste. Die anderen sagen, nein, wir haben Petrus. Den nächsten sagen, wir haben Apollos. Und die anderen sagen, wir brauchen niemanden, wir haben den Heiligen Geist. Und damit haben wir alles. Und außerdem, es gibt richtig heftig Probleme, ethisch. Menschen, die leben, als wenn sie Gott nicht kennen. Die einen, die sagen, wir sind Christen und feiern ihre Feste in den heidnischen Tempeln nach wie vor mit. Und so haben sie eins nach dem anderen berichtet. Und das sind alles Themen, die auf Paulus eingeströmt sind und auf die er dann reagiert mit einem weiteren Brief, der uns erhalten ist, nämlich der erste Korintherbrief. Und in diesem Brief sind die ganzen Themen, die ich genannt habe, alle schon angeklungen. Und da ist das alles, wo Paulus sich drauf bezieht. Und er gibt Orientierung, er fordert Klärung. Er sagt, wenn ihr wirklich Jesus nachfolgen wollt, dann muss das euer Leben erreichen und dann könnt ihr nicht leben, so wie das jetzt passiert. Paulus hat mit diesem Brief wenig Erfolg. Es kommen andere Missionare in die Gemeinde und die sagen, Paulus, er ist derjenige, der zwar hier die große Lippe riskiert, aber schau doch mal genau hin. Eigentlich geht es ihm nur um seine Macht. Er ist jemand, der nur seinen Einfluss sichern will. Es geht ihm gar nicht um euch, es geht ihm gar nicht darum, dass hier Glaube richtig gelebt wird, sondern eigentlich ist Paulus einer, der seine Macht missbraucht bei euch. Und das fand bei einem ganzen Teil in der Gemeinde natürlich großen Anklang. Und sie sagt nur, das, was er euch sagt, das ist ja nicht unbedingt immer so mit der Autorität ernst zu nehmen. Und ihr könnt da durchaus auch nochmals das hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Und als das Paulus mitgeteilt wurde, hat er von Ephesus aus einen Besuch in Korinth gemacht. Und dieser Besuch war für ihn extrem schmerzhaft, weil er bei diesem Besuch zum einen gemerkt hat, ich kann diese Gemeinde zum ganzen Teil nicht mehr erreichen, aber noch viel mehr, er wurde öffentlich angegriffen, er wurde schwerst auch öffentlich gedemütigt. Und die Enttäuschung für ihn war, dass diejenigen, die ihm eigentlich noch zur Seite standen, dass die einfach die Klappe gehalten haben und haben das hingenommen. Und so ist Paulus abgereist und hat gemerkt, ich habe zu diesen Menschen eigentlich kaum noch eine Nähe. Er hat dann einen Besuch, den er angekündigt hat, nicht mehr gemacht, sondern hat einen Brief geschrieben. Und dieser Brief, der klingt dann in diesem zweiten Korintherbrief an, wo er sagt, ich habe unter Tränen euch geschrieben. Und deshalb nennt man den auch so den Tränenbrief, leider auch nicht erhalten. Aber in diesem Brief ringt Paulus um die Beziehung zu dieser Gemeinde. Er ringt darum, dass er sagt, ich möchte euch nahe kommen. Wir müssen wieder unsere Beziehung klären. Aber noch viel mehr, es geht auch um die Beziehung, die ihr zu Jesus habt. Und mit diesem Brief geht Titus, ein enger Mitarbeiter von Paulus, nach Korinth. Er überbringt den Brief nicht, sondern er erklärt ihn, er teilt das Anliegen von Paulus. In dieser Zeit reist Paulus von Ephesus aus durch Mazedonien nach Troas, um dort einfach auch das Evangelium zu verkündigen. Und er schreibt dann so, dass er irgendwie innerlich blockiert ist. Und dann kommt Titus aus Korinth zu ihm und überbringt ihm die Nachricht, Paulus, ein ganzer Teil der Gemeinde hat verstanden, wir haben uns hier dir gegenüber in falscher Weise verhalten, wir sind an dir schuldig geworden. Wir müssen auch für unseren Glauben nochmals manches neu klären und damit die Hand wenigstens von einem Teil der Gemeinde dir zur Versöhnung gereicht. Und auf diese Nachricht hin schreibt Paulus den zweiten Korintherbrief. Und vor diesem Hintergrund, es ist manches jetzt am Neuwerden, aber manches ist noch nicht wirklich geklärt. Da packt Paulus viele Themen hinein und er sagt als erstes, ja, ich möchte diese Versöhnung, die ihr mir signalisiert, nicht nur annehmen, sondern ich will ja auch mit euch versöhnt leben. Und er verteidigt sich dann jetzt nicht, dass er sagt, ich war im Recht, sondern er sagt, schaut, ich habe einen Auftrag, den Jesus in mein Leben hineingegeben hat und diesen Auftrag, den wollte ich doch bei euch leben. Und dann erklärt er, was er für eine Berufung Gottes in seinem Leben hat. Und er kündigt an und sagt, und ich werde jetzt euch in absehbarer Zeit besuchen und dann möchte ich die Dinge vor Ort klären. Aber das, was offen ist und das, was irgendwo noch so ungeklärt im Raum steht, auch von denen, die bisher keinerlei Bezug zu mir haben wollten, die sich eigentlich von mir abgewandt haben, bitte schafft Klärung, bevor ich komme. Nicht, dass die ganze Kiste dann wieder eskaliert. Und dann schließt er diesen Brief ab, den ich jetzt ganz kurz zusammengefasst habe. Und dann schreibt er in den letzten drei Versen, und das ist jetzt die Grundlage von unserer Predigt heute, zuletzt, Schwestern und Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vielleicht bekommt der Text jetzt doch noch eine andere Bedeutung, wenn man so diesen ganzen Hintergrund vor Augen hat. Und Paulus, er spricht hinein in belastete Beziehungen, in Dinge, die erstmal schwierig sind. Und da macht er Mut, neue Schritte zu wagen. Und wir schauen diese Ermutigung mal an. Er sagt, ihr lieben Leute, habt Mut zur Veränderung. Bleibt nicht bei dem stehen, was los ist. Und wir können vieles von dem, was Paulus im Blick auf die Gemeinde sagt, für uns, auch für unsere eigene Beziehung nehmen. Nicht nur zur Gemeinde, sondern auch zu anderen Menschen. Und das Erste, was Paulus, er auffordert, dass er jetzt sagt, freut euch, ändert eure Grundeinstellung, freut euch. Ganz ehrlich, wenn ich diesen ganzen Hintergrund habe, was da Paulus geschrieben hat, ich glaube, ich hätte die Schnauze absolut voll von dieser Gemeinde. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Gott sei Dank gibt's noch andere oder wir machen uns einen kleinen Hauskreis. Ja, aber mit diesem Gesocks muss ich mich doch nicht mehr abgeben, also sorry. Ist doch eine Zumutung. Und jetzt sagt Paulus, nee, nicht Schnauze voll, sondern freut euch. Und das reizt ja fast, dass man sagt, Paulus, also mal ehrlich, kannst du dich darüber noch freuen? Und außerdem, kann man die Freude befehlen? So nach dem Motto, also ich sage euch jetzt allen miteinander, freut euch. Ich zähle bis drei, ja, und alle freuen sich danach. Eins, zwei, drei. Ja, aber Mensch, ist ja richtig Freude pur, ja. Kann man das befehlen? Paulus wird sagen, beides ja. Also, er schreibt es sogar an diese Korinther, wo er sagt, ich bin erfüllt mit Trost und ich habe sogar, jetzt sagt er nicht nur, und ich freue mich, sondern ich habe überschwängliche Freude in aller Bedrängnis, die ich erlebe. Und das ist ein Widerspruch, den ich für mich eigentlich entdecke. Bedrängnis und Freude geht doch nicht, oder? Probleme und Freude, schwierige Menschen und Freude, das bringe ich doch nicht zusammen. Und Paulus sagt, ich schon. Warum? Weil ich mich nicht an diesen Menschen freuen muss und sagen muss, Mensch, ich freue mich, da ist ein Mensch, der macht mir das Leben zur Hölle. Und ich freue mich, da ist einer, den sehe ich schon und ich weiß, der Tag ist gelaufen. Und da ist einer, der hat mir immer Böse mit und so. Sag ich, nee, darüber freue ich mich nicht. Sondern ich freue mich, dass Jesus in dieser Situation gegenwärtig ist, dass er am Handeln ist und dass ich da was erwarten kann. Und damit sagt er, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Will ich mich über das ärgern, was vielleicht Menschen tun? Oder will ich mich an dem freuen, dass in diesem ganzen Geschehen Jesus gegenwärtig ist und das letzte Wort nicht gesprochen ist? Und damit ist die Frage der Perspektive gefragt. In konflikthaften Beziehungen, vielleicht auch zu Gemeinden, die Frage, auf was schaue ich? Schaue ich auf Menschen und das, was da nicht läuft, oder schaue ich auf Jesus, der darin gegenwärtig ist? Und heißt es von den Jüngern mal, sie wurden froh, als sie Jesus gesehen haben. Und dann ist die Frage, auf was schaue ich? Was soll mich beherrschen? Und wenn ich sage, Paulus, aber kannst du das wirklich so einfach befehlen? Dann sagt er, ja. Weil Freude, diese Freude, ist kein Empfinden, sondern das ist eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, was soll mich jetzt beeinflussen und was soll dann auch mein Denken und mein Empfinden prägen? Und deshalb sagt er an anderen Stellen genauso, fast schon diesen Auftrag, freut euch in dem Herrn alle Zeit und auf jeder Wegstrecke. Und ich sage euch nochmal, freut euch. Warum? Er begründet, weil der Herr nahe ist. Und Paulus, er ist da jetzt mit dieser Gesinnung, wo er sagt, was ist deine Grundeinstellung? Siehst du die Probleme und die schwierigen Menschen, aber siehst du Jesus und das, was er in dieser Situation gegenwärtig ist, was er tun kann, was er vielleicht schon tut? Und so kann Paulus nach Korinth schauen. Er könnte jetzt sagen, das sind vielleicht noch 30%, die sind gegen mich. Er könnte auch sagen, vielleicht sind schon 60%, da hat Jesus was bewirkt. Er könnte sagen, das sind 90%, die sind gegen mich. Er könnte auch sagen, das sind 10%, da hat Jesus schon was bewirkt. Auf was schaue ich? Was ist meine Grundeinstellung? Und die Grundeinstellung wird mein Verhalten bestimmen. Und das Zweite, was Paulus dann den Korinthern schreibt, er schreibt dann, verändert eure Überzeugung und Erwartung. Und er sagt, lasst euch zurechtbringen und mahnen. Und dieses Zurechtbringen und Mahnen, das ist ja dann doch auch was mit Veränderung. Wisst ihr, manche wissen, ich habe zwei Brüder. Und es war eine Beziehung, wir haben nie gestritten. Wir haben uns immer verstanden, wir haben immer geteilt, ja. Glaubt kein Wort. Ja, also das war manchmal wie Nitro und Glycerin. Ja, da hat schon ein Blick gereicht. Ja, und gut, in Franken, da ist man dann vielleicht auch schneller mal handgreiflich. Und wenn dann die Eltern eingeschritten sind, wisst ihr, ich war nie schuld. Die anderen waren schuld. Ich habe höchstens reagiert. Schade, dass es meine Eltern nicht geglaubt haben. Sie haben auch recht gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist in vielen Konflikten genauso. In vielen Problemen, wo man sagen muss, wenn sich jemand ändern soll, wer? Ja, der andere, ist doch klar. Ja. Und wenn jemand dazu beigetragen hat, dass es Konflikt gibt, ja, ich ja auch ein bisschen, aber wer hat mehr beigetragen? Ja, der andere. Und so kann ich eigentlich die Verantwortung auf den anderen legen und immer sagen, an mir liegt es ja nicht wirklich. Und Paulus sagt, Moment, lasst euch zurechtbringen und lasst euch mahnen. Und zurechtbringen, steht im Griechischen ein schönes Wort, was heißt etwas, was zerbrochen ist, dass das wieder heil wird. Etwas, was angeknackst ist, dass es wieder heil wird. Paulus sagt, lasst euch in eurer Beziehung, die zerbrochen ist, die angeknackst ist, vielleicht sagt Paulus zu mir, aber auch untereinander, lasst da wieder was Neues entstehen und lasst euch dreinreden, mahnen. Lasst euch an der Stelle auch von außen diesen Impuls geben, was vielleicht nicht richtig ist oder wie es wieder gehen kann. Und ich glaube, dass das manchmal was ganz Wichtiges ist, dass man manchmal die Perspektive von außen bringt und auch von außen braucht. Und Paulus, er bringt die hinein in diese Beziehung. Und er sagt, ihr Lieben, das, was jetzt wichtig ist, eure Überzeugung und Erwartung ändert sie. Ändert sie nicht der andere, sondern du trägst dazu bei, dass was Neues wird. Und eure Erwartung, nicht der andere muss den ersten Schritt gehen, sondern du kannst erwarten, dass du einen ersten Schritt gehen kannst und dass dadurch etwas wiederhergestellt wird. Und das Dritte, er sagt, und dann ändert den Umgang miteinander, habt einerlei Sinn und haltet Frieden. Seid auf das eine konzentriert. Was ist das eine, auf das man konzentriert sein soll? Wisst ihr, menschlich gesehen würde ich sagen, ja, mein Anliegen. Die anderen sollen mich endlich ernst nehmen. Die sollen mein Anliegen endlich ernst nehmen. Die sollen das, was mir am Herzen ist, endlich ernst nehmen. Und damit würde ich sagen, jetzt auf das eine konzentriert, es geht um mich. Und wenn die anderen das kapieren, dann läuft es richtig gut. Schade, wenn jeder so denkt, oder? Könnte man natürlich sagen, ja, wenn jeder an sich denkt, ist auch an jeden gedacht. Paulus sagt, seid auf das eine konzentriert. Und das eine, das hat er immer wieder deutlich gemacht, das ist Christus in der Mitte. Sagt, wenn ihr als Christen dort beieinander seid, auf eines konzentriert, auf was kommt's an? Vielleicht würde er zitieren, nehmt das Vaterunser, wie geht's los? Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wir beten das jetzt später auch. Paulus sagt, sei doch mal auf das konzentriert, auf den einen. Was heißt es denn, wenn ich dann sagen kann, dein Name werde geheiligt, Jesus? So wie wir Beziehung leben, so wie ich mit den anderen umgehe, sollst du geehrt werden. Das meint nichts anderes, dein Name wird geheiligt. Wie ich diese Beziehung gestalte, soll dich ehren. Wisst ihr, da ist dann auf einmal viel, viel weniger Platz für mein Ego. Und wenn ich sage, und deine Herrschaft soll dort sichtbar werden, nicht nur im Himmel, sondern auch hier. Und ich will nicht nur Lobpreis in der Gemeinde machen, sondern ich will in meiner Beziehung leben, dass es dich ehrt. Ich glaube, dann wird manches Verhalten sich ändern. Weil ich dann auf einmal sage, ich muss für ihn ja da die Perspektive haben und nicht nur auf mein Anliegen. Dein Wille soll geschehen. Wie ist denn der Wille Gottes für Beziehung? Streitet einander, redet böse übereinander, verachtet euch. Ja, habe ich aus dem Mund von Jesus nie gehört. Sondern der ganz bewusst sagt, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann geht er sogar noch weiter. Segnet, die euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch beleidigen. Ich könnte noch vieles nennen. Und dann auf einmal zu sagen, ja, seid auf das eine besonnen, nämlich das, was Jesus auf dem Herzen liegt. Und haltet doch dann Frieden miteinander. Und dieser Friede er ist auch wieder eine Entscheidung. Dieser Friede ist ganz konkret zu sagen, ich will das, was diesem Miteinander dient, was dem Frieden dient, das will ich fördern. Und ich will mich dort einsetzen, wo dieses Miteinander wachsen kann. Und ich will Schritte gehen. Schritte, die dieses Miteinander fördern, damit Jesus geehrt ist, damit etwas von seiner Herrschaft sichtbar wird. Und Paulus sagt, und das bitte nicht nur mit guten Worten oder innerlich in Gedanken. Da steht ein Vers, zu dem habe ich eine ganz besondere Beziehung. Da musste ich am Anfang nach meiner theologischen Ausbildung, sollte ich eine Bibelstunde halten. Zu diesem Vers, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Die war relativ kurz. Man könnte natürlich sagen, ja, wenn es in der Gemeinde dann passiert, geht keiner ungeküsst ins Bett. Aber das ist ja nicht gemeint. Im Orient war der Wangenkuss das Zeichen der Wertschätzung, der Zuwendung und das Signal, du bist mir wichtig. Paulus sagt, drück diese Zuwendung zum anderen nicht nur durch deine Gedanken aus, sondern zeig sie dem anderen. Also wir müssen jetzt nicht beschließen, hier geht keiner ungeküsst raus, sondern ja, manchmal ist es einfach ein Handschlag, manchmal ist es das, dem anderen ein Lächeln zu geben, manchmal sind es auch die Umarmung. Aber Paulus sagt, bitte, behaltet es nicht in euch, sondern zeigt es dem anderen. Und dann ist es wie Mathematik. Er sagt also, wenn ihr Mut habt zur Veränderung eurer Grundhaltung, der Überzeugung und Erwartung, aber auch von dem Umgang miteinander, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Er sagt, dann werdet ihr in dem erleben, dass Jesus da ist. Dann werdet ihr Erfahrung machen mit seiner Herrschaft, mit seiner Nähe. Dann werdet ihr in diesem Miteinander auf einmal Gott begegnen. Und jetzt kann man natürlich sagen, hört sich alles gut an, oder? Das ist ja auch alles richtig, oder? Es gibt nur ein Problem. Das ist der Mensch. Und ein Freund hat immer gesagt, die Welt wäre so einfach, wenn es keine Menschen gäbe. Oder alle wären wie ich. Da habe ich widersprochen, habe gesagt, das täte Mord und Totschlag geben. Ihr zweimal, das wäre schon ja, Kain und Abel. Aber hier die Frage, da hat auch gerade einer Probleme hier, genau. Ja. Da schreit einer im Treppenhaus für alle, die jetzt online sind, ja. Wie soll man das leben? Ist es nicht einfach eine überfordernde Ermutigung für die Beziehung? Und dann sagt Paulus, nee, habt Mut, mit dieser verändernden Wirklichkeit Gottes zu leben. Und das, was er den Christen dann zuspricht, das ist kein frommer Wunsch, wo er sagt, nee, ich wünsche euch das, ob es eintritt oder nicht, sondern das ist ein Segenszuspruch, wo er sagt, und das gilt, das ist Realität. Und ich spreche euch zu, dass die Gnade von Jesus und die Liebe von Gott und die Nähe des Heiligen Geistes euch umgeben und dass sie euch gelten. Und das sind drei Dinge, die wir gleich im Abendmahl auch miteinander feiern werden. Dass Paulus sagt, rechnet doch, dass ihr von der Gnade Gottes begleitet seid. Und da stellt er erstmal das Leben des Einzelnen im Mittelpunkt und sagt, du, dein Leben steht im Raum der Vergebung. Und dein Leben ist begleitet von der Gnade Gottes, der mit dir jeden Tag neu anfängt und der dir nicht nachträgt. Sagt, und das soll doch dich prägen, auch in der Beziehung zum Nächsten. Wenn du in der Gnade Gottes lebst, kannst du doch nicht gnadenlos mit dem anderen umgehen. Das wird sich doch widersprechen. Und aus dieser Gnade Gottes heraus auch die Kraft zu schöpfen und sagen, Jesus, so wie du mir vergibst und so wie du mit mir immer wieder neu anfängst, ich nenne mich dein Nachfolger. Ich möchte das jetzt tun. Und ich will begleitet sein von der Liebe Gottes, die mir immer wieder vermittelt, du bist angenommen, du bist bejaht, du bist wertvoll vor Gott. Und dieses Ja Gottes zu dir ist kein Ja aber, ist kein Ja auf Bewährung, sondern das gibt mir den Rückhalt meines Lebens, die Würde, alles. Und Paulus sagt, und nimm doch dieses, dass du von Gott geliebt bist und fang an, diese Liebe an den Nächsten zu geben, zu ihm Ja zu sagen. Und wenn du sagst, es fällt mir schwer, dann reicht manchmal der kleine Gedanke, fällt es Gott vielleicht extrem leicht, mich zu lieben, so wie ich bin? Und sagen, ich bin doch sein Nachfolger. Und so wie Jesus mich liebt, will ich lernen, dem anderen in Liebe zu begegnen. Und auf was es dann wesentlich ankommt, sei begleitet von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist doch in dir gegenwärtig. Letzten Sonntag am Pfingsten haben wir es so vor Augen geführt. Ja? Christus in mir durch seinen Heiligen Geist. Gott selber in mir durch seinen Heiligen Geist. Er sagt, dass diese Gnade und diese Liebe ist doch in dir. Rechne doch jetzt nicht mit dir, sondern rechne mit dieser Wirklichkeit Gottes in dir. Rechne mit dieser Wirklichkeit dieses gestaltenden Gottes auch in deiner Beziehung. Und vielleicht muss ich dann manchmal beten und sagen, lieber Herr, ich begegne jetzt gleich diesen und jenen Menschen. Das wird der Ernstfall des Heiligen Geistes. Bitte präg du mich jetzt. Meine Begegnung mit dem Menschen, damit ich das weitergeben kann, was du in mein Leben hineingegeben hast. Paulus, er schreibt an eine Gemeinde, die ihm sehr zugesetzt hat. Und er schreibt etwas, wo er sagt, das will ich selber leben. Und ich möchte alles tun, dass Beziehungen gut werden, heil werden, damit dadurch Jesus geehrt wird. Und ich glaube, er hat oft gemerkt, dass er sagt, ich kann das alleine nicht. Aber ich lasse mich von Jesus befähigen. Befähigen, wenn ich seiner Gnade begegne, seiner Liebe und seiner Nähe. Und wisst ihr, ich weiß jetzt nicht, in welchen Beziehungen du bist, wo du sagst, na, das sind so Menschen. Das sind vielleicht Kollegen, das sind manchmal Eltern oder Kinder. Das sind Nachbarn. Vielleicht manchmal auch Gemeinde. Die machen es mir schon schwer. Und jetzt sagt Paulus, willst du nicht was Neues wagen, weil Gott was Neues will? Und dann besinn dich auf die Gnade, die Jesus dir gibt, die du jetzt im Abendmahl gleich empfängst. Dass Jesus sagt, ich vergebe dir bedingungslos und ich trage dir nicht nach. Und dann besinn dir auf diese Liebe, die Gott dir zeigt, die er dadurch gezeigt hat, ja, wie es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er führt, dich deinen seinen Sohn gab und sagt, das bist du mir wert. Und besinn dich, dass er gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist und dass er in deinem Leben gegenwärtig ist. Und dann nimm das mit in deine Beziehung hinein und erwarte, dass er am Handeln ist. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Und vielleicht ist das Musikstück jetzt so der Moment, wo du auch innerlich beten kannst. Vielleicht auch sagen kannst, Jesus, das ist eine gute Ermutigung und ich fühle mich trotzdem überfordert, aber bitte hilf mir für meine Beziehung, hilf mir für das, was ich vor Augen habe für die Menschen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt diesen Moment der Stille von dem Musikstück uns genießen, mit Jesus reden und dann lade ich euch ein, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern.